Gelobt sei der Herr. Lass uns noch mal ganz kurz aufstehen, dem gebührenden Respekt für das Wort Gottes, und schlagt mit mir das Johannesevangelium auf. Und ich möchte beginnen zu lesen ab Vers 19. Das Johannesevangelium, Kapitel 4, beginnen mit Vers 19. Eine Begebenheit aus dem Neuen Testament. Jesus trifft auf eine Frau und er hat eine Unterhaltung mit ihr. Und ab Vers 19 steht: Herr, sagte die Frau, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Sage mir doch, warum ihr Juden darauf besteht, dass Jerusalem der einzige Ort ist, um Gott anzubeten. Wir Samaritäner dagegen behaupten, dass es dieser Berg hier ist, wo unsere Vorfahren gebetet haben. Vers 21, Jesus erwiderte: Glaub mir, es kommt die Zeit, in der es keine Rolle mehr spielt, ob ihr den Vater hier oder in Jerusalem anbetet. Ihr Samaritäner wisst wenig über den, den ihr anbetet. Wir Juden dagegen kennen ihn, denn die Erlösung kommt durch die Juden. Aber die Zeit kommt, ja, sie ist schon da, in der die wahren Anbeter den Vater im Geist und in Wahrheit anbeten. Der Vater sucht Menschen, die ihn so anbeten. Denn Gott ist Geist, deshalb müssen die, die ihn anbeten wollen, ihn im Geist und in Wahrheit anbeten. Amen. Bitte nimm Platz. Der Herr sei gepriesen an diesem Abend. Ich danke dem Herrn auch, dass ich es heute in die Gemeinde geschafft habe. Vielen Dank für die wunderschöne Zeit. Der Herr segne euch. Es war eine schöne Zeit der Anbetung, des Lobpreises. Der Herr sei gepriesen. Und ich sehe und habe mich auch gefreut über die Lieder, die der Herr euch aufs Herz gelegt hat. Sie sprechen und haben mir auch gesprochen. Und es geht auch um genau dieses Thema, was mich auch und uns im Unterricht in letzter Zeit begleitet hat und auch mich beschäftigt hat. Und das ist das, was ich heute an diesem Abend sprechen möchte, und das ist die wahre Anbetung. Die wahre Anbetung, wir haben diesen Text gelesen, es ist natürlich diese Zeit des Gebetes gewesen, den wir hier sehr intensiv gebetet haben, und dennoch hat mir der Herr es ganz besonders aufs Herz gelegt, gerade weil mich dieses Thema beschäftigt hat in letzter Zeit und weil ich gemerkt habe, wie sehr ich mich noch bessern muss und wie wichtig dieses Thema ist. Und es hat mich sehr beschäftigt in letzter Zeit. Wir haben es, wie gesagt, auch im Unterricht durchgenommen. Und die Tatsache ist, das Konklusion, auf was man kommen kann, ist, dass die Menschen seit jeher, die Menschen, Menschen waren oder Geschöpfe waren, die angebetet haben. Seit jeher ist der Mensch ein Geschöpf, das anbetet, das angebetet hat. Und wenn wir jetzt uns in die Geschichte hineinschauen und uns vertiefen in der Art und Weise, wie die Menschen das gehandhabt haben und das praktiziert haben, dann sehen wir, dass die Menschen auf viele Art und Weisen bestimmte Dinge angebetet haben. Und wenn wir das kategorisieren und das einteilen wollen, das ist eines der wesentlichen Dinge, in dem die Menschen von Anfang an, seitdem es in der Geschichte bekannt ist, seitdem es Tatsachen und auch natürlich Beweise dafür gibt, haben die Menschen Himmelskörper. Als allererstes haben sie die Himmelskörper angebetet. Sie haben die Himmelskörper, die für sie für Götter hielten, haben sie angebetet. Wenn ihr nach Mesopotamien geht, da werdet ihr Tempel finden, die für den Gott des Mondes da waren. Sie haben den Mond angebetet. Oder wenn ihr auf der anderen Seite in Teilen der Welt hinkommt, da werdet ihr sehen, besonders in Orten, wo es kälter ist, haben die Menschen die Sonne angebetet, Stonehenge zum Beispiel. Man nimmt an, dass die Menschen dort diese Kelten, diesen Sonnenkult gehabt haben. Sie haben die Sonne angebetet. Viele Menschen haben die Sterne angebetet. Und einer der ältesten Befunde für Menschen, archäologische Befunde, zeigen Sterne, Konstellationen. Den Mond, die Sonne und auch die ältesten Karten sprechen darüber, Himmelskörper. Die Menschen haben seit jeher Himmelskörper angebetet und auch die Naturgewalten, das ist hier hineinbegriffen. Sie haben die Naturgewalten für Götter gehalten, den Wind, den Sturm, das Meer und so weiter. Sie haben es angebetet. Menschen haben die Naturgewalten angebetet, die Himmelskörper angebetet. Dann haben die Menschen auch weiterhin Tiere angebetet. Geht es nach Indien? Ihr werdet dort sehen, dass die Menschen Tiere für heilig halten und dass es kein Spaß, wenn ihr da hingeht, müsst ihr sehr achtsam sein, wie ihr mit Tieren umgeht, wie ihr mit Kühen umgeht. Die sind dort heilig und viele Menschen sind zu Gewalt bereit, wenn ihr irgendwie euch komisch verhaltet gegenüber bestimmten Tieren. Sogar Insekten sind heilig dort. Tiere sind heilig und die Menschen verehren sie. Wenn die Menschen vorbeigehen, eine Kuh sehen, gehen sie hin und beten sie an. Sie verbeugen sich vor der Kuh. Für uns ist das so, wir schmunzeln, wenn wir das sehen, aber wenn wir da hingehen, ja, dann ist das für sie Realität, für sie ist das was Heiliges, was Wertvolles. Und wenn wir noch weitergehen, dann sehen wir, dass die Menschen seit jeher handgemachte Dinge angebetet haben. Schaut auf Israel, schaut auf die Götzen, die sie gemacht haben. Sie haben sie mit Händen gestaltet. Und das war eines der wesentlichen Auseinandersetzungsmotive Gottes mit dem Volk Israel. Sie hatten bestimmte Dinge gemacht mit den Händen, aus Holz, aus Stein. Das haben sie dann angebetet. Sie haben Opfer dargebracht und haben Götzen gehabt. Das waren Götzen. Man findet heute noch viele kleine Baals, so viele kleine Statuen. Das ist nichts anderes Gott als dein Taschengott. Das war dein Taschengott, den hast du angebetet. Egal, wo du hingekommen bist, hat dich beschützt, hat dich gesegnet. Talismane zum Beispiel und so weiter. Viele, viele Gegenstände, die die Menschen angebetet haben, von Hand gemacht. Man sieht auch im Neuen Testament dieser Aufruhr in Ephes, wo Paulus mit seinen Gefährten auf einmal die Menschen dort ihren Profit in Gefahr sind. Die Leute, die so kleine Statuen gemacht haben von der Diana, der Epheser. Und auf einmal ist ein Aufstand, weil sie haben ihren Gewinn in Gefahr gesehen und haben dort den ganzen Tag geschrien, die Diana von Ephesus und so weiter. Man sieht auch hier, die Menschen haben immer angebetet und auch Gegenstände. Dann haben die Menschen zum Schluss von allen den Dingen andere Menschen angebetet. Und das ist seit jeher auch in der Geschichte, Könige wurden angebetet. Und auch der Kaiser wurde angebetet. In der Römerzeit wurden die Kaiser angebetet, das war der Kaiserkult. Später dann wurden die Päpste angebetet, auch heute sind viele Menschen bereit dazu, andere Menschen anzubeten. Auch heute noch. Und auch früher, gab der Pharao als Gott in Ägypten, das war ein Gott. Wenn du den Pharao gesehen hast, musst du dich verbeugen. Und so war es auch in Rom teilweise. Die Menschen haben sich verbeugt von ihm, haben den König angebetet. Und so war es in vielen Völkern der Erde. Der Mensch ist ein Geschöpf der Anbetung. Und wir können sehen, eine vielfältige Art und Weise, ein großes Spektrum an Dingen, die Menschen angebetet haben. Ist das heute noch so? Frage ich euch. Beten die Menschen heute noch diese verschiedenen Kategorien an? Beten wir noch den Mond an? Beten wir noch die Sonne an? Tun wir das noch? Ich würde sagen, ja, aber auf einer anderen Art und Weise. Wir beten nicht mehr den Mond an. Wir beten dafür schwarze Löcher an, das Universum, Exoplaneten und viele andere Dinge, die Menschen sich intensivst beschäftigen heute. Sie beten es richtig an. Oder auf der anderen Seite Tiere. Ja, sind es in Asien die Kühe, sind es bei uns teilweise die Haustiere, die angebetet werden und so viel Zeit und Energie hineinfallen. Oder Gegenstände. Ich habe eines der größten Götzen unserer Zeit in der Hand. Handgemachter Gott für viele, viele Menschen heutzutage. Und andere Menschen, ja, viele Menschen, auf die, ich habe auch viele Berichte gelesen von vielen Institutionen, die sich mit Jugendlichen beschäftigen. Viele, viele Dinge, die durch Influencer, es ist ein Riesenmarkt geworden, ja. Soziale Medien, es ist ein Riesenmarkt geworden. Wie viel Umsatz die Leute machen, indem sie einfach darüber reden, es vermarkten, es beschreiben und so weiter. Kinder können Spiele erklären und so weiter. Und die Menschen sind teilweise in Scharen hinter ihnen her. Millionenfach Follower, millionenfach werden diese Menschen verfolgt, richtig verfolgt. Die können nicht mal einkaufen gehen, werden sie verfolgt von allen möglichen Menschen. Wir beten andere Menschen an. Der Mensch ist ein Geschöpf des Gebetes, der Anbetung. Und meine Frage an diesen Abend, bevor wir jetzt in diesen Text hineingehen, meine Lieben, ist es Gott wichtig? Ist Gott die Anbetung an sich wichtig? Ist ihm das wichtig? Was meint ihr? Ist ihm das wichtig? Wenn wir in die Bibel schauen, dann sehen wir, ganz am Anfang haben die Menschen schon angebetet. Wir sind Kain und Abel. Und wir sehen, dass Gott ein Opfer angenommen hat und das andere, auf eines hat er wohlwollend hinabgeblickt, aufs andere nicht so. Wir sehen, dass sogar ein Mord dann kam deswegen. Und wir sehen dann auch weiter, die drei Jugendlichen in Babylon, sie wollten sie nicht verbeugen. Sie wurden ins Feuer geworfen, weil sie eine Statue nicht anbeten wollten. Sie wollten nicht. Sie wollten sich nicht verbeugen vor dieser Statue. Sie wollten nicht auf die Knie gehen. Deswegen erzürnte der König und hat sie ins Feuer geschmissen, in den Ofen. Für eine kleine Verbeugung. Für eine kleine Verbeugung, dass du stirbst. Und wenn wir weitergehen, Daniel genauso. Der Gott und der König, er hat gesagt, ab jetzt beten alle den König an. Und Daniel hat gesagt, nein. Er ist nach Hause gegangen, hat die Fenster offen gelassen und hat Gott angebetet. Deswegen wurde er in die Grube geworfen, genau deswegen. Er wollte nicht den König anbeten, er wollte keine Kompromisse machen. Der Teufel kommt zu Jesus in der Wüste und sagt ihm, das zeigt ihm die ganzen Herrlichkeiten der Welt. Siehst du das alles? Das schenke ich dir. Das schenke ich dir und weißt du, was ich von dir möchte? Eine kleine Verbeugung. Kurz verbeugen. Komm Jesus, verbeug dich ganz kurz. Und alles gehört dir. Alles gehört dir. Und Jesus sagt, geh weg von mir, Satan. Du sollst nur einen einzigen Gott anbeten. Das ist der Gott Israels, mein Vater. Interessant, dass es für viele Menschen, die in den Tod gehen, für eine kleine Verbeugung, ist Gott Anbetung wichtig? Frage ich noch einmal. Ich glaube, ja. Ich glaube, die Bibel unterstreicht das extrem, unterstreicht das sehr, sehr deutlich, dass Anbetung für uns Menschen und dass es Gott wichtig ist und bedeutsam ist, ob wir anbeten und wie wir anbeten. Wie wir anbeten. Meine Frage an uns alle an diesem Abend. Wie sind wir? Wie beten wir an? Wie sehen wir diese Thematik? Sind wir wirkliche Anbeter? Genau dieses Gespräch, genau das, was diese Frau beschäftigt hat. Ja, sie hatte ganz andere Probleme, aber genau das hat sie beschäftigt. Wo sollen wir anbeten? Wie sollen wir richtig anbeten? Ich finde das wichtig. Ja, und das ist, was mich dazu veranlasst hat, über drei Dinge zu sprechen, die über wahre Anbetung sprechen und die das thematisieren. Und als allererstes möchte ich über die bewusste Entscheidung sprechen, dann ein bisschen über die Zeit sprechen und zum Schluss dann ein bisschen auf Qualität eingehen. Und dann ganz am Ende dann, dass wir ein paar Resultate uns anschauen, was das mit sich bringt. Eine wahre Anbetung. Das, was Gott von uns möchte. Und es ist auch wahr, dass natürlich Anbetung immer äußerlich ist. Wir sind äußerliche Menschen. Wir verhalten uns und zeigt sich immer äußerlich, wenn wir anbeten. Aber das, was Jesus sagt im Markus-Evangelium, wenn ihr mit mir aufschlagen wollt, im Markus-Evangelium sagt Jesus, dass es eine innerliche Sache ist. Eine Thematik, die von innen nach außen kommt. Die so wirkt, die so arbeitet. Und wenn wir hier hineinschauen in Markus-Evangelium, Kapitel 7, mit 21 beginnend, sagt Jesus, denn von innen aus dem Herzen eines Menschen, kommt böse Gedanken wie Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Hinterlist, Vergnügungssucht, Neid, Verleumdung, Stolz und Unvernunft. All diese üblen Dinge kommen von innen heraus. Das sind es, die den Menschen unrein machen. Aber genauso sind es die Dinge, die uns von innen nach außen reinigen, segnen, stärker machen. Das heißt, es hat was mit dem inwendigen Menschen zu tun. Es hat mit deinem Menschen in dir zu tun. Mit dem Menschen, mit dieser versteckten Zone, die nur du kennst, die nur ich kenne, die nur wir kennen. Mit anderen Worten, die Menschen haben schon jeher und beten heute noch viele, viele Dinge an. Gott ist es wichtig. Gott möchte, dass wir wahre Anbeter sind. Und er legt Wert darauf, dass wirkliche Anbetung nur er bekommt. Das allererste Gebot ist ganz bewusst an erster Stelle. Ihr sollt keine anderen Götter haben außer mir. Das allererste Gebot, das erste Gebot, nicht das letzte, das wichtigste vielleicht. Denn die Welt damals war voller Götter, war voller Götzen. Und das war für sie vielleicht teilweise schwierig zu verstehen, einen einzigen Gott anzubeten. Aber gehen wir ins Detail. Eine bewusste Entscheidung, der erste Punkt. Anbetung, meine Lieben, ist in allererster Hinsicht eine bewusste Handlung, eine bewusste Entscheidung. Denn die größte Gefahr, die größte gefährliche oder sehr gefährliche Tendenz heutzutage ist ein religiöses Handeln oder Religiosität ohne Essenz. Eine Religiosität ohne Essenz. Das Christentum auf dieser Welt hat die meisten Anhänger auf dieser Welt. Ja, dieser Glaube, diese Religion hat die meisten Anhänger. Keine Ahnung, wie viele Milliarden sogar. Ein großer Teil der Welt sind Christen. Aber meine Lieben, wenn wir jetzt hier hineinschauen, und das sollte praktisch sein, warum betest du an? Warum bete ich an? Warum betest du an? Warum tust du das? Wurdest du so erzogen? Ist es Tradition? Wird es so gemacht hier im Land? Haben wir es so gelernt als Kinder? Stell dir die Frage insgesamt, warum bete ich an? Warum betest du an? Und nicht jetzt hier in der Gemeinde, sondern jeden Moment, wo du betest, wo du singen möchtest, wo ein Moment ist, in dem du dich mit Gott treffen möchtest. Warum tue ich das? Wisst ihr, dass viele Menschen Gott anbeten, ohne zu wissen, wer er ist? Wenn wir auf Vers 22 schauen, aus dem Johannesevangelium, was ich gelesen habe, ist die Antwort des Herrn, ihr Samariter wisst wenig über den, den ihr anbetet. Ihr wisst wenig über diesen Gott, den ihr anbetet. Du fragst dich, wo du anbeten sollst, aber du hast ja keine Ahnung vom Anbeten, weil du den nicht kennst. Du betest an, du hast eine Praxis in der Gemeinde, du hast eine Praxis in der Kirche, du hast eine Praxis zu Hause, aber du machst was Grundlegendes falsch. Du kennst ihn nicht, den du anbetest. Du kennst ihn gar nicht. Wenn wir in 1 Samuel hineinschauen, im Alten Testament, dann sehen wir einen Jungen, der durch ein großes Wunder auf die Welt kommt. Der kommt auf die Welt und wird zum Tempel gebracht, zu Eli, und er beginnt dort zu dienen. Auf wunderbare Weise, ein wunderschönes Zeugnis einer Frau, die voller Glauben zur Gemeinde kommt, die dort betet, die eine Last auf sich hat. Gott wirkt durch wunderbare Art und Weise. Und sie kommt und sie wird und bekommt ein Kind. Und dieses Kind schwört und verspricht, dass es Gott anbetet und dass es Gott schenkt, dass es Gott hingibt zum Tempel. Und das tut sie dann auch. Und Samuel wächst im Tempel auf. Er wächst dort auf, beginnt mit Eli Gott zu dienen. Er dient Gott. Er ist dort, bei der Bundeslade, bei der direkten Gegenwart Gottes. Und er schläft sogar dort. Und eines Nachts passiert, dass Gott persönlich ihn ruft. Er dient einem Gott, den er nicht kennt. Und Gott spricht zu ihm, Samuel, Samuel. Und er glaubt, Eli ruft ihn. Er geht zum Eli. Eli, was möchtest du von mir zu dieser späten Stunde? Ich habe dich gar nicht gerufen, geschlafen. Noch einmal ruft ihn Gott. Und er geht wieder zum Eli. Und begreift ihr das? Er dient einem Gott, den er nicht, selbst gar nicht kennt. Und Eli sagt ihm damals, es ist Gott, der dich ruft. Und wenn er noch einmal ruft, geht zu ihm hin und sagt, sprich, denn dein Knecht hört zu. Und in dem Moment, wo er ihn richtig getroffen hat, wo er die erste richtige Begegnung mit ihm hatte, war die Anbetung ganz anders, war die Hingabe ganz anders. Meine Lieben, warum betest du an? Ist es Tradition? Hast du es so mitbekommen? Haben dir die Eltern das so mitgegeben? Ist das einfach eine Kultursache? In vielen ländlichen Räumen geht es in vielen Dörfern hier in Österreich. Und viele Menschen gehen in die Kirche, weil sie es so mitbekommen haben, weil es Teil der Kultur ist. Man geht am Sonntag in die Kirche, ganz einfach. Aber warum man da hingeht, ist eine bewusste Handlung. Das, was ich als allererstes sehen möchte, meine Lieben, ist das eine ganz bewusste Handlung von dir? Entscheidest du dich, jetzt möchte ich Gott anbeten. Und das macht dich bewusst für mich als reelle Handlung. Die erste Sache. Zwei, Zeit. Wenn wir über Anbetung sprechen, wenn wir auf dieses Thema schauen, ist eines der wichtigsten Dinge und eines der bedeutsamsten Dinge, ist diese Ressource. Einer der Ressourcen, die wir haben, ist Zeit. Und gegenüber anderen Ressourcen, die wir vielleicht ein bisschen vergrößern können oder verkleinern können, ist Zeit eine Ressource, die wir alle gleich haben. Wir können sie nicht verändern. Jeder von uns hat 24 Stunden am Tag. Jeder von uns hat dieselbe Zeit zur Verfügung. Meine Frage ist, wie verwendest du sie? Wie teilst du sie auf? Was hat Priorität und was nicht? Was kommt als erstes in deinem Tagesablauf? Was ist das Wichtigste in deinen Dingen? Was sind die Pläne und was sind die Termine in deinem Kalender, die rot angestrichen sind? Wie ist dein Lebenslauf? Wie passiert dein alltägliches Leben? Zeit. David Wickerson, ich habe sein Buch gelesen und war erstaunt über die Art und Weise, wie Gott diesen Menschen geleitet hat, gesegnet hat. Und man sieht in seinem ganzen Werdegang, was für wunderbare Wege Gott für diesen Menschen bereitet. Und großartig, lest sein Buch. Wie Gott ihn leitet, wie Gott ihn durch die tiefsten Tiefen dieser Stadt in New York bringt, ihn zu den größten Verbrechern, zu Mördern. Und die sprechen mit ihm, die nehmen ihn quasi auf und öffnen ihr Herz für ihn. Und Gott leitet auf wunderbare Art und Weise. Und er geht einen Weg, der so großartig ist. Aber wenn wir genau darauf schauen, wie es angefangen hat, wisst ihr, wie es angefangen hat? Ganz am Anfang seines Buches. Er hat sich entschieden, er war ein Pastor in einer Gemeinde, einer schönen Gemeinde, hat einen schönen Dienst, hat ein schönes Leben eigentlich. Und er entschließt sich auf einmal, dass ihm seine persönliche Zeit am Abend, das war seine Zeit, indem er sich ein bisschen ausruht, indem er sich etwas gönnt und so 1 oder 2 Stunden fernschaut. Das war seine Zeit. Das war da, wo er sich die Auszeit genommen hat. Das war seine persönliche Zeit. Und in dem Moment kommt ein Moment, schreibt er, in dem er sich entschließt, ich möchte Gott näher kommen. Ich möchte Gott besser kennenlernen. Und was tut er? Er sagt, genau diese Zeit, die für mich ist, das ist meine persönliche Zeit. Ich möchte die beginnen, Gott zu geben. Ich möchte diese Zeit für Gott investieren und ich möchte beginnen, Gottes Stimme besser zu hören. Ich bin Pastor, ich weiß, ich spüre, dass ich Wachstum brauche. Und er hat gesagt, diese Zeit, die werde ich jetzt reservieren für Gott. Und in dem Moment, als er das getan hat, als er seinen Fernseher zugemacht hat und gebetet hat, Bibel gelesen hat, hat er auf einmal einen Artikel gesehen. Und in diesem Artikel waren 4 Jugendliche, die für ein schweres Verbrechen verurteilt werden. Und das hat ihn nicht losgelassen. Der Heilige Geist hat ihn geleitet und so hat seine Geschichte begonnen. Für alle, die ihn kennen, wunderbar. Genauso hat das begonnen. Und diese Geschichte hat ihn nicht losgelassen. Er ist immer wieder zu diesem Artikel zurückgekommen. Warum? Er hat seine Zeit anders eingeteilt. Er hat die Zeit, die für ihn war, seine persönliche wertvolle Zeit, hat er Gott geschenkt. Und auf einmal hat Gott begonnen, sein ganzes Leben umzukrempeln und umzudesignen. Warum? Er hat sich zur Verfügung gestellt. Er hat sich zur Verfügung gestellt. Einer der wesentlichen Gründe, warum der Auszug aus Ägypten war, meine Lieben, Gott schickt Moses nach Ägypten. Und wenn wir die Geschichte verfolgen, und ihr kennt es alle vielleicht, die Geschichte, er schickt ihn dahin, um das Volk zu befreien aus dieser Knechtschaft. Aber wenn wir genau hinschauen, war der Befehl für Moses, ja, als er zum Pharao ging, er sagte zu ihm, lass mein Volk ziehen. Aber ist das die ganze Botschaft? Nein, das ist nicht die ganze Botschaft. Denn schaut darauf, was Gottes Ziel war, damit das Volk hinauszieht. Denn wenn wir in 2 Moses, Kapitel 5, hineinschauen, dann geht er, Vers 1, danach gingen Mose und Aaron zum Pharao und sagten zu ihm, so spricht der Herr, der Gott Israels, lass mein Volk ziehen. War das die ganze Botschaft? Nein. Dass sie mir ein Fest halten in der Wüste oder hier Opfer bringen. Mit anderen Worten, er steht dann weiterhin, er kommt 10-mal zum Pharao, 10-mal sagt, lass mein Volk ziehen, damit sie mich anbeten können in der Wüste, damit sie da hingehen können. Aber warum muss das Volk aus Ägypten hinaus, damit sie Gott anbeten? Hätten sie das nicht irgendwo so ein kleines Gebäude machen können, im Zentrum von Ägypten und dort anbeten? Warum war das so schwierig? Warum war es so notwendig, dass es das Volk herauszieht? Ja, sie waren Sklaven. Ja, es ging ihnen schlecht. Und vielleicht wollte Gott genau deswegen sie da raus und sie nicht befreien. Aber es war nicht der primäre Zweck Gottes. Was war der primäre Zweck Gottes? Kommt in die Wüste, damit ihr mich anbetet. Und als Moses und als der Pharao sagte, geht es nur ihr Männer Gott anbeten? Sagte er, nein, die Frauen müssen mitkommen. Dann ist die nächste Plage. Dann nehmt eure Frauen mit, lasst die Kinder hier. Nein, die Kinder kommen mit uns. Und dann bis dahin sagte er, dass nicht einmal ein Stück oder eines der kleinsten Gegenstände von uns hier zurückbleibt. Wir müssen hinaus. Wir müssen aus diesem Ort hinaus, aus diesem Land hinaus, aus dieser Stadt hinaus, um Gott in der Wüste anzubeten. Warum war das so wichtig? Was war der Mehrwert davon? Ganz einfach, meine Lieben. Gott lässt uns oft und er hat dieses Volk, als sie befreit waren, in der Wüste. Er wollte, dass diese Menschen sich eine spezielle Zeit nehmen, um ihn anzubeten. Er teilt die 7 Tage. Er teilt 7 Tage oder 6 Tage für die Arbeit ein und einen Tag für Anbetung, für Meditation, für die Gemeinde, für die Stiftshütte, damit Menschen sich einen Tag Zeit nehmen für ihn. Zeit nehmen. Er teilt es genauso ein, damit die Menschen Zeit finden, ihn anzubeten. Denn die Menschen haben sie nicht. Wie ist es mit uns? Wisst ihr, dass Gott diese Menschen da hinausgenommen hat, dass sie nicht nur von der Knechtschaft loskommen, sondern dass sie auch von ihren Alltagen fliehen? Dass Gott uns oft in bestimmten Situationen in Stille haben möchte, dass er uns oft in Einsamkeit schickt, dass wir oft Situationen hineinkommen, wo wir in Einsamkeit mit ihm Zeit verbringen müssen, dass Gott uns in stille Momente hineinbringen möchte, indem er unsere ungeteilte Aufmerksamkeit haben möchte. Deswegen macht Gott so oft so viele Dinge in unserem Leben. Und oft fällt es uns so schwer, eine Auszeit zu nehmen, genau einen Moment zu finden in unserem Alltag, in unserem Stress, in unserem Laufen, in unserem Wandeln auf dieser Welt, dass wir einen Moment finden, in dem wir wirklich uns auf Gott konzentrieren können. Dass wir wirklich all die anderen Dinge weglassen, all die Dinge aus unserem Verstand tilgen. Und das oft ist es so schwierig, dem Alter zu entfliehen. Dem Volk Israel ging es genau gleich. Dem Volk Israel ging es genau gleich. Und das, was es ihnen ausgelöst hat, die Wüste, den Moment, in den sie Gott hineingebracht hat, damit Gott sich mit ihnen trifft, war für sie, hat Angst ausgelöst. Dieser Moment, in dem sie Gott absichtlich und ganz bewusst in die Wüste gebracht hat, er hat sie dahin geführt. Sie sind nicht dahin, irgendwie haben sie nicht dahin verlaufen. Gott hat sie in die Wüste geführt, damit er wirklich ihre unaufgeteilte Aufmerksamkeit hat. Damit er Momente mit ihnen verbringen kann, damit sie in Stille ihn erkennen können. Und was haben sie getan? Sie haben Panik bekommen. Sie haben Panik bekommen. Und die Dinge, die ihr Herz gefestigt war, ihr Herz war nämlich gebunden an dieser Welt. Dann auf einmal haben sie begonnen zu schreien und zu weinen. Moses, wir verhungern. Moses, die lieben Gurken und die Tomaten und die Paprika und auch der Knoblauch aus Ägypten. Wir heulen davon und sie haben danach getrachtet. Und sie haben zurückgeschaut und haben Sehnsucht gehabt nach dieser Welt, nach dem Alltag. Und oft bringt uns Gott genau in solche Momente, in denen wir uns loslösen möchte vom Alltag. Indem er wirklich nur du und er sein möchte. Im Volk Israel hat er genau das vorgehabt. Er hat ihnen Zeiten gegeben. Ihr könnt ruhig 6 Tage arbeiten, aber an dem Tag nehmt ihr euch Zeit für mich, indem ihr euch Zeit nehmt und wirklich mit eurer ganzen Aufmerksamkeit mich sucht und mich anbetet. Deswegen ist es so schwer. Und Gott möchte das und die Israeliten haben das nicht verstanden. Jesus können wir sehen, dass er viele Momente in seinem Leben, viele Krisenmomente in seinem Leben, wenn wir ins Matthäus-Evangelium hineinschauen, dann sehen wir viele Krisen, viele Dinge, die ihm gesagt wurden, die Pharisäer suchen dich, sie wollen dich töten. Und eines der Momente war in Kapitel 14, Vers 13, als Jesus die Nachricht erhalten hatte, ja, dass Johannes der Täufer geköpft wurde, fuhr er mit dem Boot in eine entfernte Gegend, denn er wollte alleine sein. Er wollte alleine sein. Mit wem? Mit Gott. Er wollte alleine sein. Da sind Menschen gekommen. Und er hat Mitleid gehabt mit ihnen, hat ihnen gedient und dann hat er sogar Brote vermehrt und hat ihnen zu essen gegeben. Und dann hat er gesagt, geht's alle nach Hause. Und hat sogar die Jünger weggeschickt. Denn im Vers 22, sofort danach schickte Jesus seine Jünger zum Boot zurück und befahl ihnen, ans andere Ufer überzugehen, während er die Menschen nach Hause entließ. Dann stieg er alleine auf den Berg hinauf, um dort zu beten. Um dort zu beten. Im Markus-Evangelium am Anfang, viele, viele Momente sehen wir, in denen Jesus sich zurückgezogen hat. In den krisenreichsten, stresserfülltesten Situationen wollte Jesus auf einmal alleine sein. Er bekommt die Nachricht, Johannes der Täufer, dein bester und stärkster Mitkämpfer ist weg, du bist alleine. Was tut er? Ich möchte alleine sein. Ich möchte Zeit mit Gott verbringen. Ich möchte von ihm antworten. Ich möchte Leitung von Gott. Ich möchte mir wirklich stille Zeit mit Gott nehmen. Das tat Jesus. Er zog sich sehr oft alleine zurück, um Zeit in Gottes Gegenwart zu verbringen. Zeit, ist das Gott wichtig? Ich glaube ja. Eines der wesentlichen Komponenten neben der Entscheidung, der bewussten Entscheidung, das nicht irgendwie aus Gewohnheit zu tun, sondern sich bewusst dafür zu entscheiden, es eine ganz bewusste Handlung zu tun, ist sich Zeit zu nehmen. Und Gott schenkt uns und bringt uns oft in Situationen, in denen wir uns wirklich Zeit nehmen und in Stille verbringen können. Und oft ist das so unangenehm. Oft kämpfen wir so viel. Und auch ich, wenn ich mir Zeit nehmen möchte, alleine mit Gott zu sein, genau dann kommen Nachrichten. Genau dann ruft jemand an. Oder genau dann sehe ich und werde abgelenkt von den verschiedensten Kleinigkeiten. Geht es euch vielleicht genauso? Ja, und genau das ist so der Kampf mit uns selbst, dass wir wirklich alle Dinge zur Seite lassen und versuchen, Gott kennenzulernen, in seine Gegenwart zu kommen. Der dritte Punkt, Qualität. Qualität. Du entscheidest dich dazu, ich entscheide mich dazu, Gott anzubeten. Ich nehme mir diese Zeit und verbringe diese Zeit und sage, ja, ich reserviere mit in meinem Terminkalender genau diese Zeit der Anbetung. Was machst du dann? Wie wertvoll ist deine Anbetung? Was machst du da? Was investierst du dort? Wie kostbar ist deine Anbetung? Wie viel investierst du dahin? Und wenn wir hier hineinschauen, und habt euch nie gefragt, ich habe mich das schon gefragt, warum hat Gott das Opfer von Abel mehr wertgeschätzt als das Opfer von Kain? Beide haben sich Zeit genommen, beide haben sich dazu entschlossen, beide haben gearbeitet dafür, beide haben sich Zeit genommen, den Altar zu bauen aus Steinen, dort Sachen draufzulegen und dann das Feuer zu machen und es dann Gott zu opfern. Und auf einmal sieht Gott wohlgefälliger auf Abel als statt auf Kain. Beide haben Opfer gebracht, beide haben dasselbe getan, beide haben sich Zeit genommen. Wo war der Unterschied, mein Lieben? Ganz einfach, in der Qualität. Die Qualität der Anbetung war anders. Die Qualität des Opfers war anders. Deswegen sagt die Bibel, dass Gott lieber auf Abel gesehen hat, anstatt auf Kain. Warum? Die Bibel sagt es. Die Bibel geht darauf ein und wählt ihre Worte sehr, sehr gezielt. Denn Abel hat das beste Lamm genommen, was er gehabt hat, und hat es Gott geopfert. Und Kain hat etwas von seinen Früchten, von den Früchten des Feldes genommen, etwas von seinen Früchten und hat es Gott geopfert. Wo ist der Unterschied oft in unserer Anbetung, obwohl wir uns Zeit nehmen, obwohl wir uns dafür entscheiden, ist sehr oft der Unterschied in der Qualität unserer Anbetung. Wie viel kostet dich das? Was investierst du? Im Altertum musstest du eines deiner Tiere mitnehmen. Wenn du gesündigt hast, musstest du ein Tier mitnehmen, ein Stier oder je nachdem, was für eine Sünde es war, musstest du eines von deiner Herde nehmen und es da bringen, es hinbringen und es schlachten, es dann einen komplizierten Prozess dazu einen Priester bringen und die mussten es irgendwie anbieten und so weiter. Wenn man das auf heute transferieren möchte, ist das etwas aus deinem Besitz. Wenn du vielleicht sündigst, hätte Gott von dir deinen Laptop wollen, hättest du deinen Laptop herbringen müssen, ihn zerschlagen, anzünden, damit es wehtut. Denn das war eines der wesentlichen Zwecke Gottes mit den Opfergaben. Wenn du jetzt sündigst, dann soll es dir wehtun, dass du etwas darbringst, was dich kostet. Was dich kostet. Als David auf dem Berg Zion seinen Tempel bauen wollte und auch dieses Grundstück gekauft hat, sagte er, ich möchte es dir schenken, lieber König, sagte der Mensch, der das Grundstück gehört hat. Und er sagte, nein, ich möchte dafür bezahlen. Ich möchte dafür bezahlen, denn ein Opfer, eine Anbetung hat immer einen Preis. Hat immer einen Preis. Und wenn wir jetzt hineinschauen, gibt es viele, viele Momente auch in der Heiligen Schrift, wo Menschen sich bewusst dazu entschlossen haben. Und eines dieser schönen Momente ist in 1 Moses. In 1 Moses, hier wo Jakob diese Nachricht erhält, dass sein Sohn noch lebt. Und in 1 Moses sehen wir hier auch, in den letzten Kapiteln aus 1 Moses, dass er diese Nachricht erkennt und er glaubt das gar nicht. Jakob glaubt gar nicht, dass sein Sohn noch lebt. Alle kommen, rufen es, dein Sohn lebt noch, Josef lebt noch, ist in Ägypten, es geht ihm gut, er ist dort ein hoher Beamter. Und er sagt, das glaube ich gar nicht, denn ich bin mir ziemlich gewiss, dass er tot ist. Und auf einmal sieht er die Wagen, die herankommen mit den großen Gaben, die da sind. Und auf einmal sagt die Heilige Schrift, dass seine Seele erquickt ist und dass er Lebenshauch in ihn gekommen ist. Er gerufen hat, mein Sohn lebt, lass mich alle in Ruhe, ich will zu meinem Sohn. Und interessant ist, dass das Erste, was er macht, er packt seinen ganzen Kram und möchte nach Ägypten. Eh klar, er möchte seinen Sohn sehen. Das ist einer seiner größten Freuden seines Lebens, einer der größten Dinge her, die in seinem alten oder in den alten Tagen seines Lebens noch wichtig waren. Ein großes Ereignis in seinem Leben. Aber interessant ist, er haut nicht gleich ab, sondern er bleibt stehen. Er bleibt stehen und das Wesentliche, was er macht, er geht Gott anbeten. Er geht Gott anbeten. Auf seinen wichtigsten Weg, seinen letzten Weg auf der Erde, geht er, bevor er dahin geht, bleibt er noch einmal stehen, geht nach Bethel und betet dort, bringt dort Opfer. Und interessant ist, dass genau Gott auch in dem Moment nutzt und zu ihm spricht und ihm auch die Zukunft zeigt. Meine Lieben, Wahrheit und Geist, wenn wir hier diese zwei Begriffe, die auch wunderschön gesungen wurden und ihr habt einen größten Teil eigentlich der Botschaft schon ausgesprochen mit dem Lied, das gesagt wurde, in Wahrheit und in Geist. In vielen Aspekten unseres Lebens können wir und sollen wir Gott ein Opfer darbringen, uns als Opfer darbringen. Römer 12, Kapitel 12, Vers 1 sagt, als allererstes musst du deinen Leib als Opfer darbringen, denn das ist ein wohlgefälliger Dienst Gott gegenüber. Und wenn wir in Wahrheit und in Geist hineinschauen, Wahrheit ist nichts anderes und bedeutet Ehrlichkeit, Reinheit, dass du in Wahrheit anbetest, dass du ehrlich mit dir selbst bist, dass du ehrlich mit Gott bist. Es hat keinen Sinn, dass wir uns täuschen, dass wir uns versuchen, irgendwie anders gegenüber Gott oder vor Gott zu sein. Und Geist bedeutet Sehnsucht, Freude, Frieden, Ehrfurcht, Gottes Geist. Deswegen lass uns auch in Geist anbeten. Deswegen haben wir auch gebetet. Deswegen haben wir auch hier Streben nach dem Heiligen Geist gehabt und auch gebetet. Deswegen haben wir auch hier diese Zeit der Anbetung gehabt. Im Geist ist Gott. Und Gott möchte, dass wir ihn anbeten im Geist und auch in Wahrheit. Was ist das Resultat? Was ist der Zweck davon? Meine Lieben, ich glaube, eines der wesentlichen Dinge, die wir heute uns mehr fokussieren müssen, ist auf, dass wir wirklich wahre Anbeter sein können. Dass ich ein wahrer Anbeter werde. Das ist auch das Anliegen, was mich dazu getrieben hat, über dieses Thema nachzudenken, über dieses Thema mich hinein zu vertiefen in die Heilige Schrift. Wie kann ich ein besserer Anbeter werden? So oft fehlt mir die Zeit. So oft ist die Qualität schlecht. So oft ist das keine bewusste Entscheidung. Ist das Ritual? Ist das einfach Gewohnheit? Ich komme zur Gemeinde, bete, dann ist es normal, denn wir alle tun das. Und so oft tun wir diese Dinge unbewusst und wir tun sie falsch. Und oft fragen wir uns, Gott, warum nimmst du mein Opfer nicht an? Warum geschieht nichts? Warum spüre ich nichts? Warum gehe ich kein Voranschreiten in meinem geistlichen Leben? Und Gott hat mir die Blicke auf diesen Text gelenkt. Frau, du weißt gar nicht, was du tust. Du betest, du möchtest ein wahrer Anbeter sein, eine wahre Anbeterin. Aber du machst das prinzipiell falsch, denn du kennst ihn gar nicht. Auf der anderen Seite müssen wir uns Zeit nehmen und wir müssen Qualität hier hineinbringen. Meine lieben Jungs, ihr wollt heiraten, oder? Eines der wesentlichen Dinge, die eine Frau möchte, ist, dass du ihr zeigst, dass sie für dich wertvoll ist. Ja, das sind die Kleinigkeiten. Auf einmal werden Details wichtig. Du gehst zum Mädchen, da schaust du jeden Knopf an, ob jeder Knopf richtig sitzt. Da schaust du, dass dein Hemd gebügelt ist, dass alles perfekt ist, dass alles passt, damit sie ja nicht den Eindruck bekommt, dass sie nicht wichtig ist. Meine Lieben, wie ist deine Anbetung zu Gott? Warum sind auf einmal, und genau dann werden Details wichtig, wenn wir uns vorbereiten, wie wichtig ist dir das? Was für einen Wert setzt du da hinein? Wie viel Opfer bringst du? Wie viel Arbeit ist das für dich, wahre Anbetung zu bringen? Denn Gott möchte genau dasselbe. Er möchte von uns sehen, dass die Zeit, die wir mit ihm verbringen, für uns wichtig ist, für uns wertvoll ist. Bereitest du dich auf die Anbetung vor? Bereitest du dich vor darauf, dass du in die Gemeinde kommst? Bereitest du dich vor oder wartest du hier, dass dich alle wiederbeleben? Das ist halt die Frage. Bereiten wir uns vor auf Anbetung, dann sei gewiss, dass jedes Mal im Alten Testament, schaut es ganz genau hin, jedes Mal, wo Menschen Opfer dargebracht haben, wo Menschen angebetet haben, Gott sich zeigt und Gott beginnt mit den Menschen zu sprechen. Denn das ist keine einseitige Beziehung, sondern jedes Mal, wenn du in Anbetung zu Gott kommst, hat Gott etwas für dich vorbereitet. Und Gott möchte dir etwas geben, Gott möchte dir etwas schenken in diesen Momenten. Schaut auf Jakobus, jedes Mal, wo er angebetet hat, er hat Gott angebetet bei Bethel und Gott spricht zu ihm. Man sieht, jedes Mal, wenn sie Opfer dargebracht haben, Zacharias, wir sehen, es kommt Weihnachten und es hat begonnen damit, dass er im Tempel war und geopfert hat, dass er natürlich mit dem Los, mit seiner Runde dran war, als Priester dort anzubeten und genau dann kommt der Engel und zeigt sich ihm, spricht zu ihm und er hat es gar nicht verstanden. Er musste 9 Monate gar nicht sprechen, damit er die Lektion lernt, was er zu lernen hatte. Dass Gott wunderbare Werke und für uns hat, mit uns hat, und wir das oft gar nicht verstehen, weil wir oft nach unserem Denkschema handeln, oft nach unseren Erwartungen vor Gott kommen. Und so ist es, dass Gott von uns möchte, dass wir wahre Anbeter werden, richtige Anbeter, richtige Anbeter. Und wenn wir das fähig sind, auf dieses geistliche Niveau zu kommen, dass wir uns wirklich, wirklich darauf konzentrieren, dass wir es wirklich wertschätzen, dass wir uns vorbereiten und dass wir in aller Ehrfurcht vor Gott kommen in dieser Anbetung, dann seid gewiss, dass Gott eine Menge Dinge für dich vorbereitet hat. Dass genau dort, und wir lesen der Heiligen Schrift, der Heilige Geist kommt dann und hör lieber auf die Stimme des Geistes, die zu dir spricht. Aber wie willst du sie hören, wenn du nie in Anbetung kommst? Wie willst du sie verstehen? Wie willst du lernen, sie auf sie zu hören, wenn du dir niemals Zeit nimmst, in Stille, nur du und Gott, auf seine Stimme hören zu lernen? Denn du musst das lernen. Und genau in diesen Momenten, ja, so wie Elia, so wie Eli. Er wurde in die Höhle gebracht, er hatte eine tiefe Krise in seinem Leben. Gott bringt ihn 40 Tage, war unterwegs, in eine Höhle zu gehen. Warum hat Gott nicht genau in dem Moment mit ihm gesprochen, hat ihm das offenbart? Was war eine Lektion? Er musste ihn hinausbringen aus diesem Kontext. Denn Gott setzt uns oft in Isolation, in Einsamkeit, damit wir endlich mal das begreifen, dass wir ihm unsere Aufmerksamkeit schenken können und schenken sollten. Und genau dann sind Details wichtig. Genau dann sollten wir uns Zeit nehmen, Energie investieren und uns vorbereiten für die Anbetung. Und dann wird Gott auf wunderbare Art und Weise, hat er was für dich. Er spricht zu dir, er segnet dich, er verändert dich, er gibt dir Weisheit, er zeigt dir dein Himmelreich. Und dann sind wir fähig, seine Stimme zu hören. Dann werden wir leuchten, so wie Moses, der 40 Tage auf dem Berg verbracht hat. Er ist herabgekommen, ohne es zu wissen, ohne es zu merken. Sein Gesicht strahlt, die Menschen erschrecken. Ich war bei Gott, aber ich spüre nicht unbedingt jetzt was anderes. Aber man hat es gesehen. Er hat Zeit in Gottes Gegenwart verbracht. Und auch Jesus sagte, viele Menschen an dem Moment werden dann sagen, Herr, haben wir nicht gedient, Herr, haben wir nicht gesungen, Herr, haben wir nicht gepredigt, Herr, haben wir nicht Evangelisation betrieben auf der Straße und sagt so, geht weg von mir, ich kenne euch nicht. Warum kennen sie nicht? Warum wird an diesem Tag für viele Menschen so eine schreckliche Erfahrung sein? Ganz einfach, sie haben Gott gedient, ohne ihn richtig anzubeten, ohne ihn kennenzulernen, ohne zu wissen, wer er ist. Ja, und in den Krisenmomenten wird sich zeigen, wie deine Anbetung war und ist. Schaut auf das Volk Israel. 40 Jahre oder viele Jahre vergehen und sie kommen nach Kanaan. 12 werden geschickt und viele von ihnen haben das nicht genützt, diese Zeit in der Wüste. Haben nicht genützt, Gott anzubeten, haben nicht diese Zeit genützt, die Gott ihnen aufgezwungen hat, mehr oder weniger, dass sie zum Tempel gehen. Und sie haben alle Angst bekommen. Die werden alle sterben dort. Gehen wir da nicht hin. Nehmen wir einen Menschen und gehen wieder zurück nach Ägypten. Das war ihr Plan. Zurück nach Ägypten. Gehen wir da hin. Gehen wir wieder zurück. Und 2 waren es dort, die eine ganz andere Sicht der Dinge hatten, die Glauben hatten, die Vertrauen hatten auf Gott. Warum? Sie haben die Zeit genützt und haben Gott angebetet, mit ganzem Herzen. Sie haben Gott kennengelernt und erfahren, dass ihr Gott größer ist als jeder Feind. Deswegen, meine Lieben, möge der Herr uns wahre Anbeter machen, dass wir uns wirklich dafür entscheiden, dass wir es bewusst tun, dass wir Zeit investieren, dass wir Qualität hier hineinbringen. Und ihr werdet sehen, Gott hat wunderbare Dinge für uns vorbereitet. Und der Herr möge uns helfen, dass wir sie empfangen können, dass wir seine Stimme hören können und dass wir wirklich, wirklich ihm wohlgefällig sind durch unsere Anbetung. Amen.